Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Amen. Hört eine Predigt über Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Der sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Es ist eine traurige Tatsache in unserem Land, dass immer mehr Menschen der Kirche den Rücken zukehren. Sie gehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie sind enttäuscht in ihren Erwartungen. Sie sind entsetzt von kirchlichem Unrecht. Oder sie geben einfach zu, dass sie schon lange keine Beziehung mehr zur Kirche und oder auch dem christlichen Glauben haben. Was müsste die Kirche also tun, um für Menschen wieder attraktiv zu sein? Ja, was müssten wir als Kirche und Gemeinde anbieten, um Menschen für die Nachfolge Jesu zu begeistern? Solche Fragen sind nicht neu. Immer wieder muss sich die Kirche auch selbst fragen, auf welche Weise sie ihren Auftrag wahrnehmen kann, das Evangelium in die Welt zu tragen. Es ist ja unser aller Auftrag: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir dürfen also Menschen dazu einladen, Jünger Jesu zu sein. Dazu müssen wir uns aber überlegen, was wir sagen und was wir den Menschen für ihr Leben als Jünger versprechen. Ja, wir müssen uns selbst klar sein, was es für uns heißt, ein Jünger zu sein. Um das zu wissen, wollen wir nun hören, was Jesus solchen Menschen sagte, die selbst zu ihm kamen oder die er in seine Nachfolge rief. Was Jesus gesagt hat, das haben wir gerade gehört. Und das waren eigentlich keine besonders einladenden Worte. Und umso genauer wollen wir nun hinhören, was Jesus sagt und was seine Worte bedeuten. Jesus sagt: Geh auf dem Weg der Nachfolge. Auf ihm findest du hier keine Heimat. Auf ihm schaust du voraus auf das Leben. Und auf ihm lässt du los, was dich zurückhält. Jesus sagt auch dir: Geh auf dem Weg der Nachfolge, aber auf ihm findest du hier keine Heimat. Eigentlich sind Jesu Worte eine Aneinanderreihung von Zumutungen. Selbst heute noch, wenn wir diese Worte hören oder lesen, stellt sich die Frage, ob Jesus damit wirklich Menschen in seine Nachfolge rufen wollte. Da hätte er doch wirklich etwas einfühlsamer sein können. Wie kann ich denn einem trauernden Menschen verweigern, seinen Vater zu beerdigen? Oder wie kann ich es denn einem Familienmenschen verweigern, sich wenigstens noch zu verabschieden, bevor er seine Nachfolge antritt? Da möchte man doch zu Jesus sagen: Hör mal, so geht das nicht. Da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn Leute sich enttäuscht abwenden, wenn sie ihre eigenen Wege gehen. Ja, das könnte man sagen. Aber steht uns das zu? Eigentlich nicht. Vielmehr könnten wir fragen, warum Jesus genau so redet. Was ist die Lehre, die wir selbst aus seinen Worten ziehen sollen? Das wollen wir als erstes fragen. Und dann gilt es natürlich auch, diese Lehren für unser Auftreten in der Welt, für unsere Gespräche mit den Menschen anzuwenden, die wir in Jesu Nachfolge rufen wollen. Ja, es geht um die Nachfolge. Und da schenkt uns Jesus heute reinen Wein ein. Er verspricht uns eben nicht das Blaue vom Himmel, sondern zeigt uns, dass es Folgen hat, wenn er Menschen in seine Jüngerschaft beruft. Und die erste folgenschwere Aussage hören wir in unseren Versen als Antwort auf das Anliegen eines Mannes, der von sich aus Jesus nachfolgen wollte. Da heißt es, als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wir wissen nicht, was das für ein Mann war, der sich hier aus freien Stücken in die Nachfolge begeben wollte. Vielleicht war er so ein Petrus-Typ, der sich im Überschwang seiner Gefühle alles zutraute. Wie Petrus am Gründonnerstag Jesus nie verlassen wollte und sogar mit ihm in den Tod gegangen wäre, so wollte jetzt auch dieser Mann Jesus folgen, wohin der auch ging. Solche Hingabe, die nicht groß die Kosten überschlägt, sondern einfach machen will, die ist vor allem dann auch sehr erfrischend, wenn sonst viel Trägheit und Lustlosigkeit zu spüren ist. Und wie viele haben damals Jesus den Rücken gekehrt und wollten nicht mit ihm gehen? Und wie viele Menschen kehren Jesus heute den Rücken? Wie viele Christen folgen ihm eher lustlos und nur bedingt, statt ihm mit aller Freude und Hingabe nachzugehen? Wie steht es denn um uns? Wie wahrscheinlich ist es, dass uns die Worte über die Lippen kommen, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst? Ja, es spricht vieles für eine solche Bereitschaft zur Jüngerschaft, wie sie uns in dem ersten Mann entgegentritt, von dem wir in unseren Predigtversen hören. Umso verwunderlicher ist dann aber die Antwort, die Jesus gibt. Da hören wir kein, na dann komm, lass uns gehen. Nein, Jesus nennt stattdessen die nüchternen Fakten. Wer mit Jesus auf dem Weg geht, der findet hier keine Heimat. Jesus war seit seinem öffentlichen Auftreten und seiner öffentlichen Verkündigung ein Wanderprediger. Er war heimatlos. In Nazareth, der Stadt seiner Jugend, wollte man ihn sogar töten. Oft schliefen Jesus und seine Jünger unter freiem Himmel. Und wenn sie doch ein Dach über den Kopf bekamen, dann waren sie zu Gast in fremden Häusern. Es war ein beschwerliches Leben. Hier halfen nicht Überschwang und Schwärmerei, nein, hier galt es ganz nüchtern, die Realitäten zu beachten. Der Weg der Nachfolge, den jeder Jünger gehen soll, ist kein leichter, kein fröhlicher Spaziergang. Zur Wahrheit gehört es eben auch, dass wir unsere irdische Heimat verlieren, sobald wir mit Jesus gehen. Für uns geht es natürlich nicht darum, unsere Familien und Häuser zu verlassen. Wir müssen jetzt nicht unter freiem Himmel schlafen. Aber in unserem Denken und Handeln, in unseren Zielen und Ansichten werden wir uns immer fremder fühlen, je mehr wir in der biblischen Erkenntnis wachsen und je länger und intensiver wir mit Jesus gehen. Dann kann es sehr ernüchternd sein, wenn wir in Gesprächen mit Nachbarn und Freunden, mit Arbeitskollegen oder Mitschülern, vielleicht auch mit der eigenen Familie merken, dass wir in vielen Dingen anders ticken. Dass wir gar nicht verstanden werden, wenn unsere Vorstellungen vom Leben ganz andere sind als die unserer Mitmenschen. Ja, es kann einsam machen, wenn wir uns die Zukunft dieser Welt und eines jeden Menschen anders vorstellen, als es sonst üblich ist. Und Jesus will, dass wir uns dessen bewusst sind. Wann immer wir unsere Andersartigkeit merken, wird uns bewusst, dass wir nur Gäste und Fremdlinge in dieser Welt sind. Wir sind auf dem Weg in die himmlische Heimat. Dort haben wir unser Bürgerrecht. Und es ist an uns, den Weg dahin mit Jesus in aller Treue zu gehen und uns nicht derart heimisch in der Welt einzurichten, dass wir stehen bleiben und Jesus nicht mehr folgen wollen. Wohl soll es auf unserem Weg immer wieder auch die schönen Momente geben, in denen wir Kraft tanken können, in denen unser Glaube wirklich jubelt und er überschwänglich sein kann. Aber Er braucht eben auch immer wieder den ganz nüchternen Blick auf das Jetzt und Hier. Und vor allem auf das, was unser Ziel, ja was die eigentliche Heimat sein wird. Damit aber sind wir schon beim zweiten Wort des Herrn, das er dir über den Weg der Nachfolge sagt. Auf diesem Weg findest du hier keine Heimat. Aber auf ihm schaust du voraus auf das Leben. Der erste Mann wollte also von sich aus mit Jesus gehen. Wir wissen nicht, wie er dann auf die Worte des Herrn reagiert hat. Ist er trotzdem mitgegangen oder hat seine Euphorie einen zu großen Dämpfer erhalten? Der zweite Mann wird nun von Jesus angesprochen. Der Herr ruft ihn in seine Nachfolge. Es heißt, er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Spätestens hier wird wohl jeder die Luft anhalten. Hat er das wirklich gesagt? Hat er diesen Mann wirklich verwehrt, seinen Vater zu beerdigen? Also wenigstens hier hätte man doch größtes Verständnis erwarten können. Aber Jesus zeigt dieses Verständnis nicht. Warum? Und was heißt das denn für uns? Nun, wir sollen unsere Toten sehr wohl begraben. Ja, wir sollen ihnen die letzte Ehre geben, die wir ihnen in dieser Welt geben können. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, vor allem unsere Eltern haben diese letzte Ehre durch uns Kinder verdient. Und daran will uns auch der Predigtvers nicht irre machen. Auf der anderen Seite wäre es aber auch nicht richtig, wenn wir die Worte, die Jesus dem Mann damals sagte, einfach missachten wollten, als hätten sie uns nichts zu sagen. Jesus redet ja nicht umsonst so deutlich. Und ganz gewiss sollen auch wir aus diesen Worten unsere Lehren ziehen, denn sonst hätte der Heilige Geist uns dieses Gespräch nicht überliefert. Was hat Jesus also dazu bewogen, solche vermeintlich pietätlosen Worte zu sprechen? So schockierend diese Worte klingen, so deutlich machen sie uns doch, worum es geht. Hier, in dieser Welt und in diesem Leben ist alles dem Tod unterworfen. Alles ist vergänglich und nichts hat ewigen Bestand. Wer heute stirbt, der geht nur denen voraus, die ihm ganz gewiss folgen werden. In diesem Sinn begraben die Toten ihre Toten. Und an dieser Wahrheit ist noch nichts ausgesprochen christlich. Selbst ein eingefleischter Atheist muss diese Wahrheit anerkennen. Wohl kann der Mensch diese Wahrheit verdrängen und verschweigen. Aber damit ändert er sie nicht. Ja, wir Menschen sind dem Tod hilflos ausgeliefert, denn wir selbst haben uns mit unserer Schuld dem Tod ausgeliefert. Und wenn wir an dieser Stelle vom Tod reden, dann sprechen wir ja nicht nur vom irdischen Tod, sondern auch vom ewigen Tod, von der Verdammnis. Rettung vor der Vergänglichkeit des Lebens. Rettung vom Tod und der Verdammnis gibt es nur bei Jesus und in seinem Reich. Und darum, weil es eben um Leben und Tod geht, darum darf es auch keinen Aufschub geben. Darum war es auch für diesen Mann nicht möglich, seinen Vater zu beerdigen. Vielmehr musste er so schnell wie möglich das Leben verkünden. Das aber finden die Menschen allein in Jesus, in seinem Reich. Solange der Mensch lebt, kann er das Wort hören, und solange er das Wort hört, wirkt der Heilige Geist an unserem Herzen und will ihm mit dem Glauben an Christus vom Tod zum Leben erlösen. Ja, uns allen, die wir heute leben, gilt das Wort: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wie eindringlich dieses Jetzt gemeint ist, das eben macht uns Jesus mit unseren Predigtversen und den Worten an den trauernden Sohn deutlich. Wir sollten nun aber nicht nur schockiert sein über Jesu Worte. Wir wollen aus ihnen auch heraushören, was sie an Trost in sich tragen. Wer als Jünger bei Jesus bleibt und ihm nachfolgt, der darf über den Tod hinaus getröstet werden. Ja, alles, was über die Vergänglichkeit des Lebens und dieser ganzen Schöpfung gesagt werden muss, das hat doch in Jesus seine Bedeutung und seinen Schrecken verloren. In Jesus haben wir eine ganz lebendige Hoffnung. Auf dem Weg seiner Nachfolge darfst du vorausschauen auf das Leben. In Jesus haben wir die Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben. Und diese Hoffnung ist es auch, die wir unseren Mitmenschen verkünden dürfen. Nichts anderes meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes redet, das der Mann verkünden sollte. Und wenn wir nun noch einmal auf die Beerdigung zurückkommen, dann ist die Auferstehung der Toten der große Trost, den wir selbst bei einer christlichen Beerdigung immer wieder verkünden dürfen. Gerade dann, wenn der Tod seine schreckliche Fratze zeigt, wenn sich die Hoffnungslosigkeit dieser Welt gnadenlos zeigt, gerade dann können wir dem Tod und der Trostlosigkeit die Worte entgegenhalten: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, das kannst du ausrufen, wenn du in der Nachfolge deines Heilandes stehst, der mit seinem eigenen Tod und mit seiner Auferstehung schon den Weg gegangen ist, auf dem du ihm nun folgen darfst. Mit deiner Taufe und auch immer dann, wenn du sein Wort hörst, ruft er dich auf, ihm zu folgen. Und ja, wenn du auf seinem Weg gehst, dann findest du hier keine bleibende Heimat. Aber du schaust doch schon voraus auf das Leben. Und auf diesem Weg lässt du los, was dich zurückhält. Noch ein drittes Gespräch hören wir in unseren Predigtversen. Wieder ist es ein Mann, der von sich aus Jesus nachfolgen will. Über ihn lesen wir: Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Auch das klingt nicht besonders liebevoll. Was ist schon dabei, sich von seinen Angehörigen zu verabschieden? Ist das nicht schon eine Frage des zwischenmenschlichen Anstands? Gewiss ist es das. Und es gibt sogar ein biblisches Beispiel, wo von einem Mann die Rede ist, der sich verabschieden durfte, bevor er seinem Meister folgte. Es war Elisa, der von Elia auf dem Feld zum Prophetenschüler gerufen wurde. Über ihn heißt es: Er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Nun wird Jesus auch gewusst haben, warum er dem besagten Mann in unseren Predigtversen nicht zugestehen wollte, sich von den Seinen zu verabschieden. Doch das, was er diesem Mann sagte, das soll nun auch der Wochenspruch sein, den wir über die begonnene Woche stellen wollen. Und damit wird deutlich, dass wir uns Gedanken über das machen müssen, was Jesus damals sagte. Uns geht es jetzt nicht darum, uns von unseren Ehepartnern, Eltern oder Kindern verabschieden zu müssen. Aber was lässt uns zurückschauen? Was hindert uns daran, den Weg mit Jesus zu gehen? Wenn ein Bauer eine gerade Furche auf dem Feld ziehen will, dann muss er ans jenseitige Ende des Feldes schauen. Dort sucht er sich einen Punkt, auf den er mit dem Pflug zugehen wird. Heute würde man sagen, er muss auf sein Ziel fokussiert bleiben, sonst wird es nichts. Würde er stattdessen immer wieder zurückschauen, dann würde die Furche schief und krumm. Dieses Bild wollen wir nun auch für uns selbst bedenken. Wie sehe unser Weg der Nachfolge aus, wenn auch wir immer wieder zurückschauen wollten? Anders gefragt, wie sieht er denn wirklich aus? Jesus schenkt uns mit unseren heutigen Predigtworten reinen Wein ein. Er macht uns und allen anderen Menschen nichts vor. Ein Jünger zu sein, Christ zu sein, das heißt, loslassen zu können. Wir alle sollen fokussiert bleiben, sollen nach vorn schauen auf das Ziel und unseren Blick abwenden von den Dingen, die uns auf falsche Wege bringen, die uns krumm und schief laufen lassen. Das Psalmwort, das dem heutigen Sonntag den Namen gegeben hat, muss das Motto sein auf unserem Glaubensweg. Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das heißt nicht, dass wir unseren Mitmenschen unsere Liebe entziehen sollen oder dass wir egoistisch nur darauf achten sollen, dass wir selbst gut durchkommen. Nein, wir haben in der Welt, in der wir leben, viel zu tun. Wir haben Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Wir sollen die Menschen lieben und ihnen auch helfen. Wir sollen helle Lichter in der Welt sein. Aber das alles sollen wir im Blick auf Jesus sein und im Blick auf das, was am Ende unseres Glaubenslebens stehen darf. Nun wissen wir alle, wie oft wir zurückblicken, wie oft wir uns viel mehr wünschen als ein Lager unter freiem Himmel, wie oft wir das Leben nicht sehen und uns vor dem Tod fürchten. Wir wissen, wie krumm allzu oft unsere Furchen sind. Lasst uns das in dieser Passionszeit auch immer wieder reumütig bekennen. Vor allem lasst uns aber auf den schauen, der für uns nichts hatte, wohin er sein Haupt legen konnte. Auf Jesus, der für uns den Tod erduldet hat und in ein Grab gelegt wurde. Für uns ist er aber auch aus diesem Grab wieder auferstanden. Und nun ruft und zieht er uns mit seinem heilsamen Wort zu sich. Er ruft uns in seine Nachfolge. Er macht auch die Furchen wieder gerade, die wir krumm gezogen haben. Ja, er will uns allen das Leben schenken, das er uns teuer erkauft hat, uns und aller Welt. Und das ist der Trost, den wir aus unseren Predigtversen ziehen dürfen, so hart sie auch klingen mögen. Das ist auch der Trost, den wir bei aller Deutlichkeit und bei allem Ernst der Nachfolge denen sagen dürfen, die mit uns auf dem Weg der Nachfolge gehen sollen. Ihnen dürfen wir sagen, geh auf dem Weg der Nachfolge. Ja, auf ihm findest du hier keine Heimat. Auf ihm schaust du schon voraus auf das Leben. Und auf ihm lässt du los, was dich zurückhält. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.